Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Bei mir ist alles gut, bei dir hoffentlich auch.
Ja, nur schon sehr, sehr viele E-Mails heute geschrieben und beantwortet ja. Waren es bei dir auch schon viele?
In der Tat, ja. Also das Postfach ist immer noch voll. Die Ferienzeit ist noch nicht so richtig bei mir angekommen, jedenfalls auch nicht in meinem Postfach. Ja, und da sind wir auch schon mitten im Thema, ne?
Genau, 40 Jahre E-Mail feiern wir heute nämlich, ganz feierlich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wäre ohne aufgeschmissen. Nicht Absolut. Nur, dass es für mich irgendwie das Kommunikationsmedium ist, um mit anderen zu reden. Ich weiß gar nicht, wie viele Reminder-E-Mails ich mir selber schreibe oder Sachen, die ich kurz geöffnet habe und jetzt noch nicht drauf rumdenken kann, mir selber weiterleite. Also da ist richtig viel los bei mir in Sachen E-Mail-Traffic.
Absolut, ja. Ich glaube, das geht den meisten so. Gerade in der Arbeitswelt ist die E-Mail nach wie vor ja nicht wegzudenken. Und hier bei uns beim Eco haben wir sogar doppelten Grund zum Feiern, denn unsere CSA, die sogenannte Certified Senders Alliance, die sich ja um sicheres und zertifiziertes E-Mail-Marketing kümmert, feiert tatsächlich ihr 20-jähriges Bestehen in diesem Jahr. Also zwei Jubiläen, die wir hier ein bisschen besprechen wollen.
In dieser Folge, aber vorher gibt es natürlich erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Am vergangenen Mittwoch hat die Bundesregierung endlich den lange verhandelten und hart umkämpften Bundeshaushalt 2025 beschlossen. Gemeinsam mit dem Bundeshaushalt hat das Kabinett auch eine sogenannte Wachstumsinitiative der Bundesregierung verabschiedet. Darin verankert sind ambitionierte Pläne zum Ausbau von KI-Rechenzentren sowie eine Besserung der Rahmenbedingungen für Rechenzentrumsbetreiber. Das interessiert natürlich auch die unter dem Dach des ECO gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. Ihr Sprecher Bela Waldhauser sagt dazu, wir begrüßen die Pläne der Bundesregierung, umfassende Maßnahmen zur Stärkung digitaler Infrastrukturen und Technologien zu verabschieden, um Deutschland mit mehr Rechenleistung auszustatten. Damit innovative Technologien wie KI ein Zuhause bekommen und künftig umfangreich genutzt werden können, benötigen wir ein starkes digitales Ökosystem, welches genau das ermöglicht. Es stimmt mich optimistisch, dass die Bundesregierung hier den Bedarf an Rechenkapazitäten am Standort Deutschland sieht und entsprechende Investitionen plant. Ein Maßnahmenpaket alleine reiche allerdings nicht aus, um die digitale Transformation großflächig und konsequent voranzubringen, so Waldhauser weiter. Zwar sei der Fokus auf KI-Rechenzentren in der Initiative nachvollziehbar, doch benötige die Digitalisierung von Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft weitere Unterstützung. Und er fordert, die Bundesregierung müsse jetzt aktiv werden und Betreiber aller digitaler Infrastrukturen weiter entlasten. Neben den in der Wachstumsinitiative genannten beschleunigten Genehmigungsverfahren benötige die Branche endlich auch mehr und vor allem effektive Entbürokratisierungsmaßnahmen, um den Ausbau zusätzlicher Rechenzentrumskapazitäten zu forcieren und zu vereinfachen. Genau dieser Prozess werde aber derzeit durch eine enorme Dichte an Vorgaben, Dokumentationspflichten sowie Regulierungen sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene ausgebremst, so Waldhauser weiter. Da gibt es also noch viel zu tun. Mit der Wachstumsinitiative werden zwar ambitionierte Ziele formuliert, um Deutschland als Digital- und KI-Standort zu stärken, die im Maßnahmenpaket angekündigten Investitionsprioritäten zu KI-Rechenzentren werden im tatsächlichen Haushalt allerdings nicht ausreichend widergespiegelt. Es müssen nun also auch Taten folgen, fordert die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen, um den Weg für ein eng verknüpftes, flächendeckendes und effizientes Ökosystem digitaler Infrastrukturen zu ebnen. Ja, der AI Act, über den wir ja hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal in den vergangenen Wochen und Monaten gesprochen haben, ist nun endlich veröffentlicht im Amtsblatt der EU und ist damit auch im wahrsten Sinne des Wortes amtlich. Das heißt, am Freitag, den 11. Juli, wurde das KI-Gesetz der Europäischen Union offiziell im Amtsblatt veröffentlicht und ja, seit dem Vorschlag für das Gesetz durch die EU-Kommission im April 2021 sind tatsächlich jetzt mehr als 3 Jahre vergangen und wir haben uns mal ein bisschen angeschaut, was im finalen Gesetz steht und wie es jetzt weitergeht. Kurz gesagt, kategorisiert der AI Act KI-Systeme danach, wie viel Risiko sie für die Gesellschaft möglicherweise bergen. Hierbei gilt das Prinzip, je höher das Risiko, desto strenger die Vorschriften und die Regulierung. Systeme mit nicht vertretbaren Risiken, wie zum Beispiel das sogenannte Social Scoring, sind tatsächlich auch ganz verboten worden. Zu den Hochrisikosystemen zählen solche KI-Systeme, die Schaden für die Gesundheit und Sicherheit von Personen oder an deren Grundrechten herbeiführen können, wie zum Beispiel im Bereich der kritischen Infrastruktur. Hier erfordert das Gesetz unter anderem die Einrichtung eines Risikomanagementsystems, dessen Aufgabe es sein soll, die Risiken stetig zu messen und zu verringern. Die Inbetriebnahme solcher Systeme ist fortan nur mit einer Grundrechtefolgenabschätzung möglich. Allerdings gibt es auch Ausnahmen von der Regel, so sind quelloffene veröffentlichte Systeme, sofern sie keine Hochrisikosysteme sind, sowie Systeme aus der Verteidigung und Forschung hiervon ausgenommen. Für KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck, wie etwa GPT-4, die Texte und Bilder generieren, gibt es für die Anbieter Dokumentationspflichten. Doch auch hier gibt es auch wieder Ausnahmen, die ja bekanntlich die Regel bestätigen. Überwacht werden soll das Ganze, also die Umsetzung des Gesetzes, durch ein Netz aus Organisationen, das KI-Büro der EU-Kommission, das KI-Gremium, bestehend aus Vertreterinnen der Mitgliedstaaten, ein Beratungsforum aus Vertretern und Vertreterinnen von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Forschung sowie ein wissenschaftliches Gremium aus Sachverständigen. Auch auf nationaler Ebene müssen zudem die Mitgliedstaaten eine nationale Aufsichtsstruktur erstellen. Ja, diese Verordnung tritt am 1. August in Kraft, wird grundsätzlich 24 Monate nach dem Inkrafttreten auch anwendbar sein. Und wir hier beim ECO setzen uns hier besonders dafür ein, dass eine bürokratiearme und einheitliche Umsetzung des AI-Acts in Deutschland und Europa erfolgt. Nur durch eine einheitliche Auslegung und Anwendung des Rechtsrahmens in den Mitgliedstaaten kann der AI-Act seine Wirkung entfalten. Wir können jetzt hier keinen Flickenteppich an nationalen Regelungen gebrauchen, weil wir ja trotzdem auch noch Innovation fördern wollen, sowie natürlich auch Rechtssicherheit für Unternehmen gewährleisten wollen.
Flickenteppich, schönes Stichwort auch in Sachen Netzausbau in Deutschland. Eine aktuelle Umfrage vom ECO besagt, dass die Deutschen unzufrieden sind mit dem Netz auf Reisen. Also viele Deutsche, zum Beispiel die im Zug unterwegs sind, wünschen sich da besseres mobiles Internet. 35,5% insgesamt. Bei 18- bis 29-Jährigen sind sogar 58,8%. Ja, und auch im Auto sind rund 30% unzufrieden mit dem, was sie da an Internet gezeigt kriegen. Und sogar auf Wanderungen sind es 27,8%. Da gibt es den Wunsch nach besseren Online-Verbindungen. Auch in Hotels ist die Situation nicht ideal. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch, Sidonie. Man hat dann zwar absolut, WLAN, aber wenn man dann mal irgendwas streamt oder so, da kommt nicht viel bei rum, weil dann sind alle im gleichen WLAN. Naja, 24% der Befragten sind da unzufrieden mit der Internetverbindung. Insgesamt nennen 66,1% der Deutschen Orte oder Situationen, in denen sie sich im Urlaub ein besseres mobiles Internet wünschen würden. Der ECO betont immer wieder, eine gute Netzabdeckung mit modernen Mobilfunknetzen der neuesten Generation ist nicht nur für die digitale Transformation im privaten Bereich wichtig, sondern auch für die Wirtschaft und die öffentliche Verwaltung und natürlich auch für mehr Spaß im Urlaub. Allen anderen, die unzufrieden sind, empfehle ich vielleicht, das ein oder andere Buch mehr mitzunehmen oder es wie ich zu machen, wenn wir jetzt in unser Häuschen an die Nordsee fahren, wo traditionell eine ganz schlechte Netzanbindung ist. Ich kann das Glasfaserkabel auf der anderen Straßenseite zwar sehen, das bringt mir aber gar nichts. Ich habe jetzt so eine Satellitenschüssel, die stelle ich mir in den Garten, dann habe ich Satelliteninternet und dann kann ich zumindest diesen Podcast weiter aufnehmen, auch wenn ich da oben an der Nordsee bin.
Ja, und du kannst deine E-Mails checken. Ich weiß nicht, wie oft am Tag machst du das oder hast du dir für den
zwei,
Urlaub hast
drei,
du dich da so
400 Mal.
Genau. Auch im Urlaub oder ja, manche legen sich ja da so Regelungen sozusagen auf, dass man da nur einmal am Tag reinguckt oder so.
Nee, so bin ich da nicht. Ich versuche da schon weniger reinzugucken und ich ertappe mich dann immer wieder dabei, wenn ich das Handy tatsächlich mal ein paar Stunden irgendwo liegen gelassen habe, dass ich mich dabei sehr wohl fühle. Also weniger als sonst, aber da ich das Handy bei habe und die E-Mails ja nicht totschalte, kriege ich ja auch immer angezeigt, wenn neue Mails kommen. Was wahrscheinlich passiert ist, dass ich im Urlaub mir selber wieder mehr Mails forwarde für musst du dich mal nach dem Urlaub oder morgens drum kümmern.
Ne? So, Ja, also laut einer Umfrage, die wir gemacht haben im letzten Jahr, checken tatsächlich 89,2% der Deutschen mindestens einmal am Tag E-Mails. Das ist, glaube ich, keine überraschende Zahl. 65,5% der Befragten erhalten täglich bis zu 10 Newsletter tatsächlich auch. Und man kann sagen, die E-Mail hat sich als Medium, als Kommunikationskanal einfach fest etabliert, sowohl beruflich als auch privat. Mehr dazu erfahrt ihr im Kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. kurz zusammengefasst.
Die E-Mail feiert ihren 40. Geburtstag in Deutschland. Seit ihrer Einführung im Jahr 1984 hat sich die E-Mail zu einem unverzichtbaren Kommunikationsmittel entwickelt. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie weit verbreitet die E-Mail heute ist. Im Jahr 2023 zählen weltweit schätzungsweise 4,37 Milliarden Menschen zu den E-Mail-NutzerInnen. Laut Statista lag der Anteil der E-Mail-Nutzenden in den Niederlanden im vergangenen Jahr am höchsten, mit knapp 97%. Und auch in Norwegen kommunizieren rund 96% per Mail. Hierzulande nutzen zuletzt rund 83% der Personen das Internet zum Senden und Empfangen von E-Mails. Die Vorteile der Mail gegenüber anderen Kommunikationstools sind klar. E-Mails bieten eine formelle und nachvollziehbare Kommunikationsweise, die für berufliche Dokumentation und offizielle Anfragen geeignet ist. Sie sind universell und unabhängig von spezifischen Plattformen und Betriebssystemen. Und sie ermöglichen es, Nachrichten zu senden und zu empfangen, ohne dass der Empfänger oder die Empfängerin sofort reagieren muss, was für strukturierte und geplante Kommunikation von Vorteil ist.
Sidonie, dass wir viel mailen, ist ja klar. Alleine, was wir uns an Mails so hin und her schreiben, hier im Redaktionsteam, ist ja schon eine ganze Menge. Aber kannst du dich noch daran erinnern, wie deine erste E-Mail-Adresse aussah, also hieß, also welche das war?
Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es eine AOL-Adresse war.
Ah, weil du über AOL ins Netz gegangen bist. Ne?
Ja, klar, genau. Ne? So wie Boris Becker damals. Ich bin drin. Ich war da aber auch noch relativ klein, irgendwie so 14. Ich weiß nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwas mit meinem Vornamen und dann aber irgendwas noch dahinter. Also es war nicht so der Klassiker Vorname, Nachname, wie man das halt heute und auch so im beruflichen Kontext vor allem macht. Es war irgendwas abgefahren.
Ja, bei mir war es
aber ich krieg's nicht mehr genau zusammen.
Spitzname und irgendwas mit GMX. Ich glaube, ich habe die sogar noch, meine erste Mailadresse. Und wahrscheinlich, ich müsste eigentlich da mal wieder nicht mich einloggen, wahrscheinlich auch noch Mails aus der ersten Stunde oder so. Naja, es ist auf jeden Fall eine ganze Weile her alles, aber jemand, der sich definitiv an seine erste E-Mail erinnert, ja, mit dem habe ich gesprochen.
Im Gespräch.
Ja, jetzt habe ich die große Ehre, mit einem echten Internetpionier und Eko-Ehrenpräsidenten zu sprechen, Professor Michael Rothert. Er war der allererste in ganz Deutschland, der eine E-Mail erhalten hat. Das war am 3. August 1984, damals an der Uni Karlsruhe. 40 Jahre ist das her. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, Herr Rothert.
Hallo, Herr Oswald.
Herr Rothert, 3. August 1984, 10.14 Uhr. Auf einmal kam da diese Mail an, ich glaube, rothert@germany.csnet. Das war die allererste Mail in Deutschland. Wieso haben ausgerechnet Sie die bekommen?
Ja, also mit den Zeitangaben muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Das liegt am Verfahren von der ganzen Mail. Warum ich die bekommen habe, ist, ich habe die Mail aufgesetzt. Das ganze Verfahren mit Aufsetzen und Verhandeln mit den Amerikanern fing so im März ungefähr an, 1984. Und irgendwann Mitte Juli habe ich die Software bekommen aus Amerika, um mich da anzuflanschen. Und ja, dann ging es relativ rasch. Und diese erste E-Mail war im Prinzip die Bereitschaftserklärung von Seiten der Amerikaner, dass die Kommunikation klappt, dass mein Server läuft. Denn es war eigentlich nicht die erste E-Mail das Interessante für mich, sondern für mich war das Interessante der erste E-Mail-Server, der Mails für alle möglichen Leute sammelt und die dann wieder weiterverteilen kann. Das war bei der ersten E-Mail natürlich noch nicht so, deswegen ging die ausschließlich an mich. Und was in dieser Mail alles so schön drin stand, es war eigentlich eine Nutzeranleitung für Administratoren. Aber das Netteste, und das erzähle ich ganz gern, das war, dass in der Betreffzeile eben stand, willkommen am CSNet. Wobei CSNet muss man vielleicht erklären, Computer Science Network, die Abkürzung. Das war ein Mailsystem, das direkt am damaligen ARPANET, so hieß das Internet damals noch, hing. Hm. Und das war der erste Schritt eigentlich in die Internetwelt rein. Und da hatte die im Betreff geschrieben, willkommen bei CSNet und willkommen mit einem L. Wird häufig gefragt, ja, Schreibfehler in der Mail. Da sage ich, dieser Schreibfehler hat mich nicht interessiert. Die Absenderin wollte Deutsch sprechen und hat das ausgedrückt. Und das ist das, was für mich gezählt hat. Sie hat sich an ihre Gänsefüßchen-Kunden angepasst.
Ja, sehr schön auf jeden Fall. Aber Herr Rothert, haben Sie diese Mail, also diese allererste E-Mail in Deutschland, damals gespeichert?
Nee, ich habe sie ausgedruckt. Wir reden über das Jahr 1984. Selbst wenn ich sie damals gespeichert hätte, die Medien kann man heute nicht mehr lesen. Magnetbänder gibt's nicht mehr. Floppies gab's noch nicht. Kassetten gab's auch noch nicht. Und die Wechselplatten, die Laufwerke, die möchte ich heute nicht betreiben, weil das war ein Stromfresser.
War Ihnen damals klar, dass das so ein entscheidender Schritt für unser aller digitale Zukunft ist?
Nein, absolut natürlich nicht, weil zu der Zeit war die E-Mail eigentlich ein Medium für die Wissenschaft und für die Forschung und nur solche Institutionen durften auch mit Mail versorgt werden von meiner Seite und nur solche Institutionen hingen auch in Amerika dran, weil man dazu sagen muss, Deutschland war das erste Land außerhalb Amerika, dessen Zugang zu CSNet, funktionierenden Zugang zu CSNet hatte und das war erstmal das, was gezählt hat und man konnte da noch nicht absehen, dass es sich überhaupt weiterentwickelt und weiter rausgeht in alle möglichen. Man hat gehofft, es gab auch Ansätze von Firmen, die das sofort nutzen wollten, die durften aber nicht dran. Aber Wissenschaft war erstmal angefragt.
Und wie lange hat es gedauert, bis das Mailing dann auch für kommerzielle und private Nutzer geöffnet wurde?
Also private Nutzer hätten es nutzen können in Deutschland 6 Jahre später, also um die 90er Jahre. Der Grund war, da hörte das Funding für den Forschungsleitungen auf und die Leitungen wurden dann hinterher gesponsert von irgendwelchen Firmen, mehr oder weniger. Und damit durfte auch Business dran und damit auch Privatleute nutzbar. Es gab noch kein Web, der kam nochmal 5 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, kam das World Wide Web erst auf. Und da wurde es dann erst interessant für die Privatleute. Gleichzeitig war das immer eine Frage mit der Telefonverbindung, mit dem Tüt-Tüt-Tüt-Tüt-Modem, was dann im Hintergrund lief. Mit ISDN war das dann auch der Verbindungsaufbau recht flott, sodass immer mehr Leute dran kamen. Und mein Spruch war immer, wenn die Oma im Westerwald weiß, was Internet ist, dann ist der Durchbruch da. Und das war dann in der zweiten Hälfte der 90er.
Ja, heute weiß nicht nur die Oma im Westerwald, sondern eigentlich jeder, was das Internet ist und natürlich, wie es funktioniert. Und wir alle kommunizieren auch digital, aber gerade so im privaten Kontext mehr und mehr eben über diversenste Messenger-Dienste aller Art. Und trotzdem, die E-Mail hat ihre Wichtigkeit behalten, gerade wenn es so, ich sag mal, um dienstlichen Kontext geht und professionelle Anwendung. Wie beurteilen Sie diesen Wandel in der digitalen Kommunikation? Ist die E-Mail nicht cool genug, um damit so unter Freunden zu schreiben?
Also es gibt da mehrere Erklärungen, die ich mir vorstellen kann, warum das weggewandert ist. Einmal waren die Social Media, die aufkamen. Das war das eine. Das andere natürlich die Message-Systeme, die nicht so formell waren, wo man einfach was geschrieben hat, kürzer, meistens im familiären und Freundesumkreis. Und das andere, was ich glaube ich für wesentlich wichtiger halte, die Leute wurden zunehmend genervt von dem hohen Spam-Anteil bei E-Mail. Die E-Mail ist deswegen von dem Privatbereich weggegangen, ja, mehr oder weniger von den Consumern. Aber die Firmen haben nach 2000 die E-Mail entdeckt, also erst später, weit nach 2000. In dem Bereich, also Firmen zu Consumer, also Business zu Consumer oder Firmen zu Verbrauchern, um es deutsch zu sagen, das ist hochgegangen, auch bei den Behörden, ist die Nutzung stark angestiegen, liegt aber auch daran, dass die Firmen sehr, sehr spät reagiert haben. Am Anfang konnten sie einer Firma eine E-Mail schreiben. Die Firma hat nicht geantwortet oder erst nach 8 Tagen geantwortet. Und das macht das Ganze dann irgendwo witzlos. Das hat sich inzwischen gebessert. Deswegen glaube ich auch, ja, wenn man sagt, die Zukunft der Mail, das wird noch eine ganze Weile bleiben. Was nicht so schön ist bei der E-Mail, es gab nie ein gescheites, anwendbares Verschlüsselungssystem.
Es gibt Verschlüsselungssysteme. Es gab Versuche, ne? Die E-Mail und Co.
Ja, es gibt Verschlüsselungssysteme, aber wenn man die irgendjemand, der nicht vom Fach ist, wenn der das da irgendwie installieren soll und alles böhmische Dörfer von Zertifikaten angefangen, die man irgendwo installieren muss und sich besorgen muss und so weiter, da haben die Message-Systeme einen deutlichen Vorteil auch, weil die haben eine gescheite Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also zwischen den beiden Endpunkten. Das gibt's bei Mail auch, aber die Anwendung ist grausam.
Also, da ist Luft nach oben für die Zukunft der E-Mail. Vielleicht mal wirklich eine Verschlüsselung, die so einfach funktioniert wie bei, keine Ahnung, WhatsApp und Co. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Gespräch, lieber Professor Rothart. Er hat die erste Mail in Deutschland empfangen. Gespeichert hatte sie nicht, weil das Speichermedium wäre heute eh nicht mehr lesbar. Aber der Ausdruck, der hängt an der Wand oder wo haben Sie den, Herr Rotert?
Der Ausdruck hängt an der Wand und den Originalausdruck von damals, oder Kopie hängt an der Wand, Originalausdruck von damals habe ich dem Stadtarchiv Karlsruhe vermacht, weil das damals in Karlsruhe war. Die sind erstmal vom Hocker gefallen, weil ich diesen Ausdruck mit der Hand angefasst habe, ohne Handschuhe. Und die haben den übrigens in Berlin aufbereiten lassen für viel Geld, damit er konserviert wird und erhalten bleibt.
Also, gerne mal angucken gehen im Stadtarchiv Karlsruhe, aber dann nur mit Samthandschuhen anfassen. Der Ausdruck, der erste Ausdruck der ersten Mail, quasi Zustand near mint. Vielen Dank, Herr Rotert.
Gerne.
Seit der ersten Mail von Professor Rotert und dem heutigen Status quo um die E-Mail hat sich natürlich viel verändert. Ein großes Thema, das wir sicherlich auch alle kennen, ist ja, dass wir häufig natürlich auch Werbung per E-Mail bekommen. Stichwort Newsletter hatten wir schon. Spam ist natürlich so ein großes Thema. Und was das alles mit dem Kommunikationskanal E-Mail macht und wie sich dieses ganze Thema E-Mail-Marketing in den letzten 20 Jahren verändert hat, darüber spreche ich mit unserer nächsten Interviewpartnerin.
Im Gespräch.
Julia Janssen-Holdig leitet seit 2017 die Certified Senders Alliance, kurz CSA, beim ECO. Bei der CSA arbeitet sie gemeinsam mit ihrem Team daran, die Qualität des Mediums E-Mail zu verbessern. Dies geschieht etwa durch die Zertifizierung von kommerziellen E-Mails. Wie sich das auf die Zustellung von E-Mails, die Sicherheit des Mediums E-Mail und auf das E-Mail-Marketing auswirkt, erklärt sie uns heute hier im Podcast. Hallo Julia, schön, dass du da bist.
Hi Sidonie, ich freue mich.
Ja, Julia, starten wir doch einfach mal wirklich so ein bisschen bei den Basics. Ihr feiert ja mit der CSA dieses Jahr euer 20-jähriges Bestehen. Was genau macht ihr denn da eigentlich? Womit beschäftigt ihr euch?
Ja, also die CSA ist, wie du es eben auch schon gesagt hast, ein Service vom ECO-Verband in Kooperation mit dem DDV, dem Deutschen Dialogmarketingverband. Und damals in 2004 war es so, dass man sich beim ECO zusammengesetzt hat. Also um genauer zu sein, war es eine Gruppe von Mailbox-Providern, die sich halt gefragt hat, wie sie sich dem Thema Sicherheitslücken und Spam gegenüber positionieren. Mhm. Und dann ist man auf den Deutschen Dialogmarketingverband zugekommen und hat gesagt, es macht halt Sinn, mit Versendern zu sprechen, die rechtmäßige und legitime E-Mails schicken, um eben transparente Kriterien aufzusetzen und gleichzeitig einen geschützten Bereich im E-Mail-Marketing zu etablieren. Mhm. Das ist die Basis und auf der arbeiten wir immer noch tatsächlich.
Und das heißt, ihr definiert diese Kriterien und überwacht sozusagen auch, dass die eingehalten werden?
Ja, genau. Also vielleicht erst nochmal, was sind überhaupt diese Kriterien? Mhm. Ne? Also es geht am Ende des Tages darum, dass E-Mail-Qualitätsstandards im Markt etabliert werden. Und wir als CSA übersetzen diese quasi in CSA-Kriterien, sodass sie wirklich greifbar werden für Versender. Und dementsprechend setzen wir diese Kriterien auf in Absprache mit Mailbox-Providern. Wir schauen auch auf geltendes Recht natürlich, mhm, auf neue technologische Standards und etablieren diese, indem wir kommerzielle E-Mail-Versender, Massenversender zertifizieren. Und es läuft dann so, dass sobald die einmal zertifiziert sind von uns, dass sie auf eine IP-Liste kommen, die wir auch den teilnehmenden Mailbox-Providern und Security-Providern zur Verfügung stellen. Davon haben wir ungefähr um die 40 und auf der Versenderseite sind es ungefähr 100 zertifizierte Versender. Das hört sich jetzt gar nicht so viel an, sind aber um die 180.000 IP-Adressen. Und wenn man sich überlegt, wie viele E-Mails über so eine IP-Adresse laufen, dann hat man eine Idee davon, wie viele Milliarden E-Mails darüber gehen.
Ja, kannst du mal ein Beispiel nennen für solche Kriterien? Einfach, dass man sich das mal vorstellen kann?
Ja, also das sind zum Beispiel technische Kriterien eben, wie zum Beispiel Authentifizierungsstandards, also okay, DKIM, SPF, DMARC, die dafür sorgen, dass Phisher oder irgendwelche Akteure im Internet, die irgendwas Böses vorhaben, einfach weniger Chancen haben, um es jetzt mal so ganz plakativ zu sagen. Also wie gesagt, DKIM, SPF, DMARC. Dann gibt es auch Reputationsstandards. Zum Beispiel sagen wir, dass auch Versender eben eine gewisse Spam-Klickrate einhalten müssen.
Okay.
Weil wir möchten halt, dass User-Feedback auch entsprechend bearbeitet wird, ne, und respektiert wird. Und da sagen wir zum Beispiel, also wenn man als zertifizierter Versender über einer Marke von 0,3% liegt, dann hat man ein Problem.
Genau, du hast es angesprochen, ne, beim Thema E-Mails denkt man häufig direkt auch natürlich an Spam, an das ganze Thema Phishing. Wo siehst du denn da bei diesen Themen die Herausforderungen und wie trägt jetzt eure CSA-Zertifizierung zum Schutz des Kommunikationskanals E-Mail bei?
Die Frage habe ich mir auch immer mal gestellt, warum muss man die E-Mail überhaupt schützen? Ne? Warum ist die E-Mail überhaupt schützenswert? Und es ist so, dass heutzutage sehr viele Messaging-Dienste zentralisiert sind. Ne? Und es ist aber gleichzeitig so, dass in dieser digitalen Welt, in der wir gerade leben, die Themen Sicherheit, Autonomie auch und Datenschutz auch sehr groß schreiben, dass wir dort das Kommunikationsmedium E-Mail einfach als dezentrales System haben, was auf offenen Standards basiert. Ne? Und das ist natürlich dieser Unterschied und daher sehen wir dieses Medium auch so als schützenswert an. Was haben wir für Herausforderungen? Also ganz klar, Phishing und Spam sind Herausforderungen im E-Mail-Bereich. Und Phishing, das hatte ich eben ja schon angesprochen, wird einfach begünstigt, wenn Versender gewisse Authentifizierungsstandards nicht einhalten, zum Beispiel. Mhm. Ne? Da ist es auch so, wie zum Beispiel jetzt im Urwald, wenn man mit einer Gruppe von Touristen einem Tiger wegläuft. Ne? Man muss nicht schneller als der Tiger sein, aber man sollte schneller als der Langsamste
als
sein.
Alle anderen.
Ne? Ja, ja. Und so ist es da auch so ein bisschen. Ne? Also wenn man einfach da Lücken hat, dann werden die gefunden und das schadet Unternehmen, versendenden Unternehmen, indem sie natürlich eine schlechte Reputation bekommen für E-Mailing, aber auch so natürlich, weil zum Beispiel Banken- und Versicherungsbereich ja auch User sich darauf verlassen, dass ordentlich mit den eigenen Daten umgegangen wird. Ne?
Ja.
Im Spam zum Beispiel, Spam-Bereich, hatte ich ja eben auch schon erwähnt mit diesen 0,3%, da ist es natürlich so, es ist einfach easy, eine E-Mail zu schicken oder mit einem Klick einfach Milliarden von E-Mails oder Millionen von E-Mails zumindest zu schicken, weil die E-Mail erstmal jetzt so nichts kostet. Ne? Mhm. Es kommt natürlich darauf an, wie man sie ausgeschaltet, wie man sie verschickt. Aber die Versuchung ist groß, einfach irgendwas in die Welt rauszublasen. Und das ist eben das Problem von E-Mail. Und da sind wir mit unserer Selbstregulierung eben so unterwegs, dass wir, wie gesagt, diese Standards zusammentragen, aufsetzen, durch die Zertifizierung etablieren und dann eben auch durch entsprechendes Datenfeedback von den Mailbox-Providern, wie zum Beispiel die DKIM-Fehler oder Spam-Klickraten, den Versendern helfen, die Probleme auch zu beheben.
Ja.
Und das bedeutet für die Versender, dass sie dann auch ein langfristig erfolgreiches kommerzielles E-Mailing betreiben können, weil die Mailbox-Provider gehen heutzutage hin und ahnden viel mehr als früher, wenn eben Sicherheitsstandards nicht beachtet werden oder Spam-Klickraten zu hoch sind und so weiter.
Okay, jetzt habe ich verstanden. Also ich profitiere natürlich als Empfängerin, als Userin von eurer Zertifizierung, weil ich im Idealfall halt weniger Spam habe, keine Phishing-Mails etc. Jetzt ist aber E-Mail ja auch ein Marketing-Instrument. Das hast du ja auch schon jetzt an verschiedenen Stellen gesagt. Du hast auch schon gesagt, dass natürlich auch die Anbieter sozusagen, also die Versender von eurer Zertifizierung profitieren, weil einfach ihr E-Mail-Marketing wirkungsvoller wird. Kannst du das nochmal so ein bisschen auf den Punkt bringen?
Ja, also das ist schon so, dass die versendenden Unternehmen, also machen wir jetzt mal ein Beispiel vielleicht, also ein Brand, ne, der möchte eine Marketingkampagne verschicken und verschickt über einen E-Mail-Service-Provider. Und bei uns zertifiziert ist dieser E-Mail-Service-Provider. Ne, weil die CSA zertifiziert eben die Unternehmen mit IP-Hoheit. Dann ist es so, dass wir eben diese Daten zurückspielen zum E-Mail-Service-Provider, in diesem Fall, der ja der Zertifizierte ist. Der kann DKIM-Fehler sehen, der kann Spam-Klickraten sehen. Und es ist so, wir sehen in unseren Daten, dass eine erhöhte Anzahl von Spam-Klickraten korreliert mit dem Inbox-Placement, also mit der Inbox-Placement-Rate. Das heißt, das ist etwas, was wir sehen können. Wir dürfen aber die Inbox-Placement-Rate so nicht an die Versender rausgeben. Wir geben dann Tendenzen, wo wir quasi sagen, ist es schlechter oder besser als gestern. Aber Fakt ist, wir sehen, dass diese fehlenden Sicherheitsstandards, die fehlende Implementierung von Sicherheitsstandards auch mit einem Inbox-Placement, das heißt unmittelbar mit der Performance, zusammenhängt. Und das entspricht auch dem, was zum Beispiel Yahoo und Google auch ja kommuniziert haben und immer weiter implementieren, dass wenn eben gewisse Standards nicht eingehalten werden, auch diese 0,3% übrigens, dann werden die Versender einfach Probleme bekommen langfristig. Und wir bieten eben, es ist so ein bisschen wie eine Versicherung, ne? Durch die Daten, die sie immer monitoren können, die Versender, können sie eben ihre eigene Reputation wirklich auch managen sozusagen und Reputationsproblemen vorbeugen. Außerdem ist die IP-Liste, die wir pflegen, auch eine Art, wieder so ein bisschen eine Versicherung. Zum Beispiel sehen wir, dass in Zeiten wie Weihnachten, Black Friday, die Inbox-Placement-Rate von unseren zertifizierten Versendern nicht runtergeht. Das heißt, die Mailbox-Provider, die bei uns teilnehmen, die geben quasi einen Vertrauensvorschuss sozusagen.
Ja.
Und das ist eben auch natürlich sehr, sehr wichtig für versendende Unternehmen.
Klar. Jetzt haben wir es ja schon gesagt, ihr werdet dieses Jahr 20, die E-Mail wird sogar schon 40. Das heißt, viele, viele Jahre, in denen sich dieses Medium E-Mail natürlich auch verändert hat und weiterentwickelt hat. Welche Veränderungen stellst du denn fest, so in den letzten 20 Jahren eurer Arbeit, beziehungsweise du bist ja jetzt noch nicht 20 Jahre dabei, aber auch in deiner Arbeit für die CSA? Was stellst du da fest für Entwicklungen?
Ich bin tatsächlich schon 10 Jahre dabei.
Immerhin.
Also ich muss sagen, so als E-Mail-User muss ich sagen, verspüre ich nicht große Veränderungen. Also ich finde, die E-Mail hat sich von der Usability, vom Look and Feel nicht viel geändert in der letzten Zeit. Und ich denke, da wird es noch entsprechende Veränderungen geben. Für uns als CSA hat sich vieles in positiver Hinsicht geändert. Und zwar ist mittlerweile so die Erkenntnis da in dieser ganzen E-Mail-Community, dass man nur gemeinsam zum Beispiel diese Sicherheitsstandards etablieren kann. Das heißt, Mailbox-Provider sind viel offener geworden. Früher, wenn ich überlege, als ich hier angefangen habe, da war es gar nicht denkbar, dass Mailbox-Provider Daten mit uns teilen, die wir wiederum an Versender weitergeben können. Das war undenkbar. Und auch die Art der Kommunikation, dass wir auf den Konferenzen, wo wir sind, mit jedem sprechen können und die auch ganz offen über ihre Herausforderungen sprechen, das hat sich wirklich geändert. Das Bewusstsein ist da und das ist für uns natürlich eine sehr gute Basis.
Jetzt ist ja aktuell das Thema KI ein ganz großes Trendthema in allen Bereichen der digitalen Transformation. Hat das auch Auswirkungen auf das Medium E-Mail und welche Auswirkungen hat das wiederum auf eure Arbeit bei der CSA?
Ja, auf die E-Mail hat es mit Sicherheit auch Auswirkungen. Also zum Beispiel die Mailbox-Provider können KI verwenden, um besser zu filtern, um E-Mails in entsprechende Kategorien einzusortieren, in die Postfächer. Versender wiederum können zum Beispiel Bilder einsetzen oder auch Verbindungen mit ChatGPT zur Content-Erstellung nutzen oder zur optimierten Versandfrequenz. Also da gibt es mit Sicherheit verschiedene Einsatzmöglichkeiten für uns als CSA. Wir sind im Moment dabei, eher noch im Machine-Learning-Bereich so ein bisschen uns auszuprobieren, indem wir zum Beispiel gucken, können wir aus der Vergangenheit etwas auf die Zukunft projizieren. Ne? Also ein gewisses Versandverhalten eines Versenders hat so Konsequenzen XY geführt. Ne? Können wir entsprechendes für die Zukunft voraussagen? Da sind wir aber eher im Machine-Learning-Bereich. Mhm. Also aus Marketing-Sicht würde ich dir jetzt total gerne sagen, dass wir ganz viel mit KI machen, aber das ist nicht so
noch
ganz
nicht
der Fall, nein.
Was sind denn so große Meilensteine, wenn du mal so zurückblickst, vielleicht auf deine letzten 10 Jahre, aber auch so auf die letzten 20 Jahre der CSA? Was waren so wesentliche Meilensteine und Erfolge in eurer Arbeit?
Ja, die CSA wurde 2004 gegründet und ein Erfolgsfaktor da war wirklich, dass sie sehr, sehr stabil aufgesetzt wurde. Also in den Regularien, die etabliert wurden, das war schon wirklich sehr auf die Zukunft ausgerichtet. Und 2005 ging es dann auch direkt los mit dem ersten Mailbox-Provider und das war 1&1 und dem ersten zertifizierten Versender Inksmail. Und dann, denke ich, war es 2010 ungefähr die Internationalisierung mit Yahoo und Cloudmark als ersten teilnehmenden Partnern aus den USA, was dann natürlich auch zur Folge hatte, dass es auch auf Versenderseite dann internationaler wurde. In 2011 gab es dann das Gremium, also das Certification and Complaints Committee. Das ist quasi ein Ausschuss aus 2 Personen gewählt vom ECO und 2 vom DDV, die bei relevanten Entscheidungen, also ob wir Versender aufnehmen oder zum Beispiel irgendwelche Sanktionen ausgesprochen werden müssen, da entscheiden. Da wollte man einfach nochmal die Praxisrelevanz sicherstellen in diesem Komitee. Und dann, denke ich, war es 2020, wo wir unseren Certification Monitor gelauncht haben, eben mit diesen entsprechenden Daten von den Mailbox-Providern, wo wir den Versendern diese Herausforderungen, die sie haben bei ihrem Versand, eben quasi dann auch darstellen können. Ja, und ich denke, dann kommt schon fast 2024 und unser 20-jähriger Geburtstag mit dem CSA Summit, den wir jetzt im April in Köln hatten. Da hatten wir 180 Teilnehmer aus 20 Ländern und das hat, finde ich, auch gezeigt, dass wir international geworden sind und dass wir es ernst meinen, dass wir unsere Mission, Qualitätsstandards fürs kommerzielle E-Mailing zu etablieren, auch international ernst meinen.
Ja, am Schluss darf natürlich der Blick in die Zukunft nicht fehlen. Wo soll denn die Reise hingehen? Also was denkst du, womit werdet ihr euch die nächsten Jahre beschäftigen, vielleicht sogar die nächsten 20 Jahre? Was werden da große Themen sein? Oder was wollt ihr noch erreichen?
Ich denke, dass diese Themen der Authentifizierungsstandards und überhaupt der Qualität der E-Mail, die werden noch zentraler werden. Und da wird es immer wichtiger, dass alle an einem Strang ziehen. Das ist alles ein Henne-Ei-Prinzip. Also jemand muss anfangen. Und wenn die ganze E-Mail-Industrie anfängt und zusammenhält, dann wird das auch passieren. Dafür ist es wichtig, dass Authentifizierungsstandards auf der einen Seite flächendeckend eingesetzt werden, auf der anderen Seite aber auch eben flächendeckend in Anführungsstrichen sanktioniert werden, wenn sie nicht da sind. Und da gibt es noch eine Menge zu tun. Wie gesagt, die Erkenntnis ist da, aber es gibt noch eine Menge zu tun. Und ich denke, dass wir da als CSA, als Selbstregulierungsinitiative, die zwischen Versendern und Mailbox-Providern vermittelt, eher noch relevanter werden können.
Ja, ganz lieben Dank, Julia. Julia Janssen-Holdig von der CSA für diese Einblicke, wie sich das Thema E-Mail und E-Mail-Marketing in den letzten 20 Jahren verändert hat und ja, wie im Grunde sowohl Provider, Anbieter, Versender, aber eben auch wir als User von Sicherheitsstandards und Zertifizierung profitieren. Einerseits haben wir als User, Userinnen weniger mit Phishing und Spam zu tun und die Anbieter und Versender haben ein effizienteres E-Mail-Marketing. Lieben Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank, Sidonie.
Ja, Spam ist ein großes Thema, wenn wir über E-Mail reden, wobei wir ja das meiste Spam nicht mal mehr zu sehen kriegen. Also nicht mal mehr im Spam-Ordner, weil es schon lange davor weggefiltert wird, dank schlauer Algorithmen und findiger Programmiererinnen und Programmierer. Kleiner Fun-Fact, auf der ISS im Weltraum, da haben die Astronautinnen spezielle E-Mail-Adressen, und nur gelistete Kontakte können mit denen kommunizieren. Das heißt also, die kriegen jetzt nicht irgendwie Shoppingangebote ins All geschickt und auch keine Spam-Mails. Die werden durch einen Server in Houston geleitet und werden natürlich auf Viren geprüft, weil, wäre jetzt blöd, ne? So eine Phishing-Mail geöffnet und dann Ransomware. Ja, irgendwie ist ja. Man, jetzt sind gerade alle ISS-Lebenssysteme verschlüsselt.
Ganze System gehackt, genau.
Ja. Und die erste E-Mail aus dem All, die wurde im Jahr 91 vom NASA-Raumschiff Atlantis verschickt mit dem, und das finde ich geil, der Betreff, Hello Earth. Greetings Hello from the Earth. STS-43 Crew. Also sehr, sehr schön. Ja, also trotzdem, Spam ist ein großes Thema. E-Mail ist irgendwie oldschool, aber trotzdem immer noch modern und voll im Trend. Naja, und darum geht's im nächsten Interview.
Im Gespräch.
Jens Redmer arbeitet seit rund 20 Jahren bei Google. Als Principal New Business Development hat er Tag für Tag mit den spannendsten Innovationen der Branche zu tun. Aktuell wahrscheinlich auch sehr viel mit dem Thema KI. Heute ist er bei uns aber im Podcast zu Gast, um mit uns über E-Mail zu sprechen, warum die E-Mail heute immer noch rege genutzt wird und welche Innovationen es im Bereich E-Mail gibt. Das verrät er uns jetzt hier im Ohr im Netz. Schön, dass du da bist.
Hallo Jens. Sven, grüß dich.
Jens, die E-Mail gibt es jetzt seit mittlerweile 40 Jahren in Deutschland. Inzwischen gibt es ja einige weitere Kommunikationsmittel. Warum erfreut sich die E-Mail weiterhin so großer Beliebtheit?
Ich glaube, es ist weiterhin ein Standardtool, das die Basis ist für ganz viel Kommunikation, egal ob ich im E-Commerce bin, egal ob ich in persönlicher Kommunikation bin. Da hat sich vermutlich das meiste verändert mit Chatsystemen, mit Anbietern wie WhatsApp und Co., die vor allem auch auf der jüngeren Generation vielleicht einen anderen Stellenwert haben als die E-Mail. Aber die E-Mail bleibt weiterhin, wenn man so will, so ein zentrales Element für ganz viel Kommunikation, gerade im geschäftlichen Bereich zum Austausch. Und das wird hoffentlich auch die nächsten 40 Jahre so weitergehen.
Ja, jetzt seid ihr bei Google ja mit Gmail einer der bekanntesten E-Mail-Anbieter. Was tut ihr, um die Relevanz der E-Mail zu erhalten?
Ich glaube, wir müssen gar nicht so furchtbar viel tun, um die Relevanz der E-Mail zu erhalten. Das ergibt sich ein Stückchen weit vielleicht von selbst, aber wir sind sehr gut beraten daran, die E-Mail selber sicherer zu machen, noch hilfreicher, dass man seine Produktivität auch erhöhen kann. Und da hilft uns natürlich auch gerade jetzt in diesen Zeiten, wo alle über KI reden, auch Hochtechnologie wie KI, E-Mails, vielleicht lange E-Mails, ein bisschen einfacher verstehen zu können, indem man sie zusammenfassen kann. Und beim Schreiben von E-Mail helfen mittlerweile, in den letzten 40 Jahren hat sich furchtbar viel getan, helfen nicht nur Rechtschreibkorrekturen, sondern vielleicht auch tatsächlich echte Tools, die helfen, E-Mails schneller und produktiver zu schreiben. Und mittlerweile ist für uns ein Werkzeug, was weltweit über 3 Milliarden Menschen zur Verfügung gestellt wird. Also es ist eines der vielen Produkte von Google, die von mehreren Milliarden Menschen jeden Tag genutzt werden. Dann haben wir natürlich ein ureigenes Interesse, dass das ein tolles, hilfreiches Produkt ist, aber auch natürlich auch ein sicheres Produkt. Denn Cybersicherheit betrifft uns alle. Es gibt nicht nur die wohlmeinenden Nutzer und Nutzerinnen, die dir tolle Angebote und Werbung schicken wollen oder die dir die Bestätigung deines E-Commerce-Auftrags bestätigen wollen, sondern es gibt natürlich leider auch eine ganze Menge Schadaktoren, die Böses wollen. Und auch da hat es über die letzten 40 Jahre unglaublich viel Entwicklung gegeben. Und glücklicherweise sehen wir heute gar nicht mehr so furchtbar viele Spam-Mails in der Inbox.
Ja, auch nicht im Spam-Verzeichnis, ne? Das ist das, was mich so wundert. Früher war das Ding immer voll, heute sind da mal ein oder zwei so eine Dinger am Tag drin. Wo landet denn der ganze Spam bei euch bei
Google? Naja, viele Sachen werden tatsächlich vorher schon komplett rausgefiltert. Und du hast es gemerkt, also jemand, der vielleicht schon 20 Jahre im Bereich E-Mail unterwegs ist, hat, wenn sich überlegt, wie sich das verändert hat über die letzten Jahre. Ja. Früher hat sich nochmal eine Spam-E-Mail in deine Inbox verlaufen und umgekehrt auch. Dann die richtigen Mails sind möglicherweise falsch klassifiziert worden vor 20 Jahren und sind im Spam-Ordner gelandet. Das passiert weniger und weniger. Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Angreiferseite versucht natürlich auch, die Systeme auszutricksen und neue Detektionsmethoden zu umgehen, um ihre Message, ihre Spam-Nachricht, ihre Phishing-E-Mail an den richtigen Mann oder die richtige Frau zu bringen. Und das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel, was aber glücklicherweise mehr und mehr für die gute Seite entschieden werden kann, weil man sehr, sehr viel, den überwältigenden Teil von falschen E-Mails, immer noch der überwältigende Teil des gesamten weltweiten E-Mail-Verkehrs, vorzeitig rausfiltern kann. Und deswegen schaffen es auch viele E-Mails gar nicht mehr, wenn sie so klar klassifiziert werden können als Spam-E-Mails, gar nicht mehr in den Spam-Folder.
Okay, das heißt also, dieser Trend, dieser vermeintliche von vor 20 Jahren, dass ja eine Penisvergrößerung eine tolle Sache wäre, ist vielleicht immer noch Trend. Ich kriege nur die Mails nicht mehr, ja?
Genau, also die Kosten für das massenweise Versenden von E-Mails sind ja immer noch nahe null. Und egal mit welcher Intention und welchem möglichen dubiosen Verkaufsprojekt du auf Nutzer zugehen willst, die Erkennbarkeit von Mechanismen, die Erkennbarkeit von Phishing-Algorithmen, die Erkennbarkeit von schadhaften Tools und Programmcodes, die vielleicht an eine E-Mail angehängt sind, wird immer besser. Aber auch auf der Angreiferseite gibt es eine Menge an Möglichkeiten, die KI-Tools, die man für gute Sachen einsetzen kann, auch für ihre schlechten Zwecke einzusetzen. Und das ist das, was ich mit dem Katz-und-Maus-Spiel beschrieben habe. Also natürlich sind die Tools deutlich besser geworden auf beiden Seiten. Glücklicherweise hat man um 10er Potenzen größere Chancen auf der Verteidigerseite, wenn man es gut einsetzt. Und wir haben natürlich als Anbieter von solchen Tools ein großes Interesse, genau das zu tun.
Jetzt haben wir, Sidon und ich, uns in dieser Folge schon unterhalten, wo unsere ersten E-Mail-Adressen waren. Ich glaube, ich hatte eine GMX-Adresse, eine kostenlose. Sieb hatte so eine AOL-Adresse, weil sie über AOL ins Internet gegangen ist. Heutzutage habe ich unter anderem Gmail-Adressen, aber eben bezahlte für mehr Speicher. Und ich sag mal, sind denn bezahlte Mail-Adressen grundsätzlich auch sicherer als Free-Mail-Adressen oder hat es damit gar nichts zu tun?
Wir können jetzt nur für uns sprechen, für Google. Ja, bitte. Es gibt natürlich auch das bezahlfreie Gmail-Konto. Und unsere Intention ist und unsere Philosophie ist, dass Sicherheit kein Premium-Dienst sein kann. Also man kann nicht einen freien Dienst anbieten, der weniger sicher ist als ein Dienst, der bezahlt ist. Die Bezahldienste, die bei Gmail und Co., wir nennen das mittlerweile Workspace, also eine ganze Suite von Tools wie Präsentationstools und Gmail und viele andere Sachen, die gehen in Richtung Speicherplatz, dass man sich mit mehr Speicherplatz, mehr Fotos, mehr Dokumente, mehr Präsentationen speichern kann. Das darf aber kein Abstrich an die Sicherheit sein. Also wenn ich jetzt nicht bezahlen will, darf ich nicht weniger sicher unterwegs sein. Und das haben wir seit Anfang an genauso umgesetzt. Andere Anbieter mögen das vielleicht anders sehen und sagen, für mehr Sicherheit musst du noch ein extra Budget zur Seite legen. Das kann nicht die Intention sein.
Also dann lieber eine kostenlose Gmail-Adresse machen für alle, die noch nicht haben. Jetzt ist ja die E-Mail heute fast schon sowas wie eine digitale Visitenkarte oder auch eine Schlüsselkarte, gerade wenn man jetzt zum Beispiel so Zwei-Faktor-Authentifizierung hat oder sich bei irgendwelchen Online-Diensten anmeldet. Also die ursprüngliche Funktion der E-Mail, sowas zu sagen wie, hallo, ich habe eine kleine Info für dich, die hat sich verändert. Was kommt da auf uns zu? Also welche Veränderungen sind im Bereich E-Mail in Zukunft zu erwarten?
Ich glaube, die größten Veränderungen in Richtung E-Mail sind vor allem Produktivitätsgewinne, die man durch den Einsatz von neuen Technologien einsetzen kann. Also wir haben eben kurz über Cybersecurity gesprochen und die Notwendigkeit, dass man mit sicheren Anbietern zusammenarbeitet und dass diese Tools natürlich auch die höchsten Sicherheitsstandards aufwerten müssen. Wir haben zum Beispiel im Sicherheitsbereich gibt es Warnmeldungen, wenn dein Konto von einem unbekannten Gerät angemeldet worden ist oder wenn es Zugriffe gibt oder verdächtige Aktivitäten in deinem Konto, dann gibt es entsprechende Warnmitteilungen. Es gibt automatische Sicherheitschecks, sodass man unabhängig von Gmail darauf hingewiesen wird, wenn das Passwort, was man vielleicht bei 2 oder 3 oder 20 oder 200 verschiedenen Websites als Standardpasswort eingegeben hat, dass das vielleicht keine so gute Idee ist und dass man mit Hilfe von Passwortmanagern noch ein bisschen sicherer im Netz navigieren kann. Und ich glaube, in der Zukunft wird sich im Bereich E-Mail eine ganze Reihe an Produktivitätsgewinnen Gewinnen wird deutlich werden, weil man E-Mails schneller erstellen kann, weil man E-Mails schneller verstehen kann, zusammenfassen kann, gerade wenn es längere E-Mails sind, so dass man schneller mit der richtigen Grammatik, mit der richtigen Rechtschreibung und vielleicht auch mit ein paar Tipps zum kreativen Schreiben von E-Mails, Zusammenfassung produktiver werden kann. Also es ist ein Standard-Tool mittlerweile zur Kommunikation. Ein Standard-Tool zum Austausch von Informationen im ökonomischen Bereich, Auftragsbestätigung, Beauftragung, Bestellbestätigung und so weiter. Und natürlich haben alle, die, nicht nur im privaten Bereich, alle die Menschen, die die Mail als Kommunikationstool nutzen, die Intention, möglichst produktiv zu sein. Da kann Technologie helfen.
40 Jahre ist alt, die E-Mail, und ohne sie geht's heute nicht mehr. Vielen, vielen Dank an Jens Redmer. Seit 20 Jahren bei Google, von Anfang an natürlich mit einer Gmail-Adresse. Als Principal New Business Development Mensch hat er mit den großen Innovationen zu tun, aber das Thema E-Mail ist natürlich weiterhin ein ganz, ganz wichtiger Posten bei Google und bei vielen anderen Anbietern. Danke für die Einblicke, lieber Jens.
Danke dir, Sven. Bis bald.
Ja, also wir nehmen mit, die E-Mail ist immer noch sehr lebendig, auch nach 40 Jahren. Sie ist eine Art Visitenkarte für uns und eben nicht mehr nur ein reines Kommunikationsmedium. Dennoch hat sich die E-Mail fest etabliert und wird auch künftig für uns, besonders natürlich im offiziellen, im beruflichen Kontext, nach wie vor eine wesentliche Rolle spielen.
Ihr könnt uns natürlich jederzeit eine Mail schreiben, also einfach mal, weil es genau geht, ne? Geil. Und ja, wir hören uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dahin habt eine schöne Zeit, genießt den Sommer und ja, lasst dir gut gehen, Sidonie.
Nicht zu viele E-Mails checken.
Nee, genau.
Im Urlaub.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.